Herzlich willkommen zu Forza, einem Fußball-Podcast vom Blick. Mein Name ist Florian Ratz, ich bin Fußballreporter beim Blick und heute sitzt mir nicht mein Chef vis-à-vis, weil der Tobi weder mal behauptet, er arbeite irgendwo im Süden. Das sehen wir dann noch. Mir vis-à-vis steht. Mir vis-à-vis sitzt der Sven Schoch, Fußballreporter vom Blick. Und Sven, wir haben gesagt, wir haben das alles schön durchgetaktet. Wir haben die Sendung eigentlich oben runter geskriptet. Wir lesen es jetzt nur noch ab. Wir zeigen Tobi, wie das geht. So eine gut organisierte Sendung.
Absolut. So kennt man uns doch, oder? Bestens vorbereitet und natürlich nicht spontan, sondern nach Plan. Ganz also, nach Plan. So wie die Liga verläuft, nach Plan, so tun wir uns jetzt einen Podcast verhalten, nach Plan.
Genau. Also, die Liga hat ja bis jetzt noch immer rund die 29 und dann kommt 30 und so. Also sie haben noch nicht 35 Führer geschoben, von dem her alles gut. Ich habe tatsächlich so etwas nach Plan probiert zu machen, aber eigentlich hätte ich dich gerne noch gefragt, ob du uns echt mit einer Christian Gross Parodie könntest einführen. Du bist der Beste. Es gibt viele. Der Benny Huckel wird es hoffentlich verschmerzen, wenn ich sage, er ist nur mit Nummer 2. Ich finde, du bist Nummer 1. Warum hat es nicht geklappt in Ägypten, Herr Gross?
Ja, Herr Rotz, also zuerst mal herzlichen Dank für die spontane Einladung. Das ist für mich immer eine Ehre, wenn ich mit Ihnen sehr viel über Fußball philosophiere. Professor Rotz, haben wir ja immer gesagt in Basel, hä? Weil Sie gut Bescheid wissen in dem Sport. Ja, es war ein schwieriger Moment für mich in Ägypten. Ich bin immer noch am überlegen, was eigentlich der Grund ist, wieso es nicht geklappt hat. Aber Sie kennen ja den Fußball, der hält immer wieder Überraschungen bereit. Und darum sitze ich jetzt hier in Zürich statt in Kairo.
Ja. Wunderbar. Das Sven hat heute übrigens auch noch sein Kind fremd platziert, extra für die Sendung.
Also was man nicht alles macht, was man nicht alles macht. Also ich habe wirklich keinen Aufwand gescheut, um meinen Chef zu vertreten, was mir natürlich eine grosse Ehre ist. Er hat immerhin den Podcast gegründet, Forza, und ich hoffe, ich werde diesen grossen Erwartungen gerecht.
Genau, wir steigen doch einfach ein mit Basel gegen IB. Und kommen dann später dann zu den grossen Themen wie Fußballnationalmannschaft.
Das würde ich auch unterschreiben. Ich habe mir den Match gestern angeschaut. Ich habe ja gewusst, ich muss top vorbereitet in den Podcast kommen. Und ja, ich habe im Nachhinein in der Aufarbeitung Sätze gelesen von Giorgio Contini, wie ich will keine Luftschlösser bauen, Ball flach behalten. Ich finde, es gäbe durchaus Gründe, um jetzt ein bisschen forscher vorzuschauen, weil bei dem 2-1 in Basel hat IB einen hervorragenden Eindruck gemacht. Es ist für mich ein, ja, es hat sich ein bisschen abgehoben vom Rest. Also man hat wirklich das Gefühl gehabt, da sind zwei Top-Teams am Werk. Intensiv, viel Zuschauer und mit einer Mannschaft aus Bern, die mehr als reif gewirkt hat, meiner Meinung nach.
Also du würdest dem Jerdan Shaqiri widersprechen, das geht eigentlich nicht. Weil Jerdan hat gesagt, eigentlich hat Basel müssen gewinnen und ein Unentschieden wäre das Minimum gewesen, was sie hätten müssen rausholen.
Ja, da würde ich ihm widersprechen, oder? Also, wir kennen die grossen Verdienste vom Jerdan Shaqiri. Ich würde ihm auf dem Platz natürlich nicht widersprechen, aber jetzt in dieser Analyse bin ich zu einem anderen Schluss gekommen. Das liegt vielleicht daran, dass ich das in einem wohltemperierten Büro schauen konnte, das Matchli, und er auf dem Platz gestanden ist. Vielleicht sind wir darum ein bisschen anderer Meinung, aber ich habe ein starkes IB gesehen und ich habe vor allem ein IB gesehen mit einem Rückkehrer Fasnacht, wo sich neue Ziele setzen darf, wenn der George oder andere Meinung ist und findet, jetzt müssen wir zuerst mal unter die Top 6 kommen und dann müssen wir ein Ziel revidieren. Ich finde, man kann eigentlich im Bern-Ziel schon jetzt revidieren.
Ich glaube, da Alain Kunz ist jetzt dran, sowieso Geschichte zu schreiben, dass IB zum Hallerlieb los, also falls es IB noch nicht weiss, spätestens morgen können sie es bei uns lesen im Blick und dann wissen sie es wahrscheinlich auch. Aber es ist ja, die einen Spieler sagen ja schon länger irgendwie, ja, man muss ein bisschen aufschauen. Wir haben hier eigentlich gesagt, wir hören auf mit irgendwelchen Prognosen, weil dann hockt man da und dann behauptet jemand, Servet sei Meisterschaftskandidat und nachher...
Also der sitzt dir gegenüber, oder? Im kleinen Kreis habe ich in der Euphorie von dem Sieg in Zürich, wo sie Zürich geschlagen haben, habe ich behauptet, ab sofort ist Servet der Titelkandidat Nummer 1. Nicht nur, weil sie ewig darauf warten, glaube über 20 Jahre seit dem letzten Titel, aber ja, ich habe den Eindruck gehabt, wenn so viel lahmt, dann kommen sie vielleicht am Lac Léman zum Zug, aber da kommen wir, glaube ich, später noch dazu, ja, was aus dem Titelkandidat geworden ist.
Kommen wir später noch dazu, genau. Ich kann dir leider nicht widersprechen, weil ich auch IB stark gesehen habe. Ich habe Basel nicht schlecht gefunden, aber IB hat das Spiel clever gespielt, habe ich gefunden. Sie sind die gewesen, wo, und das ist im Moment in dieser Liga sowieso super, wenn man abwartet und im Schnitt nicht den Ball hat, gewinnt man. Und IB hat natürlich auch dank dem Riesenbock von der Basler schon in den ersten Minuten, oder? Das war ja ein Geschenk, das Goal. Mehrfach geschenkt. Zuerst Barisic, der dort raussticht, irgendwie ein Kopfballduell gegen den eigenen will gewinnen und es nicht verlieren, und es nicht gewinnt. Nachher der Leroy, der Fasnacht losziehen. Aber ich glaube, IB hat eh so gespielt. Also sie sind eher ein bisschen tief gestanden und haben die Umschaltmomente gesucht. Aber das ist jetzt wirklich die Mannschaft, die ich jetzt im Moment gesehen habe, wo das am besten spielt. Also das ist eigentlich jeder Angriff hat Zug gehabt. Und ich habe mir dann so einfach überlegt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Basel und IB in diesem Match? Und wenn wir euch, weiss nicht, wenn ihr euch das Späßchen wollt erlauben und ein bisschen den Match durchscrollen, IB ist im Schnitt, wenn sie den Ball in 16er gespielt haben, sind sie 4-5 Meter weiter in der Mitte gewesen. Also Basel hat viel den Ball gehabt, viel auf dem Flügel, aber die Flanke ist nachher immer irgendwie von recht weit aussen gekommen. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Ja, aber wir haben schon 100 Mal gesagt, IB ist jetzt wieder drauf, oder ja oder nein, du sagst es, ich weiss nicht mehr.
Also ich habe einfach das Gefühl, bei IB hat sich ja etwas verändert im Winter, oder? Also es ist nicht nur ein neuer Trainer gekommen, es sind neue Spieler gekommen, es ist eine neue Nummer 1 im Goal, Marvin Keller, das sind für mich Faktoren, dass das nicht gerade auf Anhieb alles funktioniert, ist irgendwie klar. Aber wenn man jetzt die Ausstellung angeschaut hat gegen Basel, da sind 4 von diesen Neuen auf dem Platz gestanden. Und ich habe das Gefühl, die tragen Stabilität in das Team rein. Das hat Hand und Fuß, was sie machen. Wie du das vorher geschildert hast, oder? Sie sind vielleicht nicht, sie haben Passzahlen, wenn man die anschaut. Da hat Basel bedeutend mehr, oder? Ich meine, sind 514 Pässe zu 337. Ja, optisch Vorteil bei Basel, aber das Hand und Fuß, das Charisma auf dem Platz, die Ausstrahlung, eben eine Fasnacht. Klar, er war jetzt eine Doublette, war eine Momentaufnahme, aber der bringt etwas rein, der hat das Winner-Gen, oder? Der ist 5-mal Meister. Und ich glaube, bei IB hat wirklich nach dieser sehr, sehr schwierigen Phase im Herbst, haben sie im Winter können reagieren. Das haben wir ja hier im Podcast diskutiert. Das muss man jetzt machen, man muss die Leaderfiguren holen, die sind jetzt da. Oder man hat es befördert, wie im Fall vom Keller auf Position Nummer 1 im Goal. Und zudem auch einen Trainer, wo ich glaube, das Gefühl habe, also das haben wir ja aus der Nationalmannschaft gehört, er gibt ein gutes Gefühl, oder? Wenn du mit ihm redest, auch außerhalb vom Platz, dann hast du nachher das Gefühl, ja, es geht mir gut, es bestätigt mich. Und ich glaube, im Umgang mit den Spielern, da findet er schon, da findet er einfach die richtigen Knöpfe, um sie drücken im richtigen Moment. Und das sind so Faktoren. Ja, darum das Gefühl. Ja, es ist das Gefühl. Und es wird dann wieder leid. In einer Woche haben sie wieder einen Fehltritt. Aber man muss ja mal schauen, gegen wer das ausgerutscht sind. Das sind meistens Mannschaften aus dem hinteren Teil der Tabelle. Ich glaube, wenn sie sich fokussieren und wissen, was auf sie zukommt, dann ist es gleich die Mannschaft in der Schweiz, die am meisten auf den Platz legen. Also, dürfen wir uns, glaube ich, schon ein bisschen auf sie festlegen.
Also gut, du legst dich auf sie fest. Ich sage, sie sehen besser aus gegen Mannschaften, die mitspielen. Ich weiss nicht, ob sie noch viel von denen treffen, weil selbst die vorne mitschauten, im Moment, wo ich werde sagen, oh, gegen IB mitspielen, ist vielleicht gar nicht das Erfolgsrezept. Gut, eben, wenn du ein Goal gerade schenkst in der ersten Minute, musst du mitspielen. Ich weiss nicht.
Er muss mitspielen, ja.
Fabio Celestini hat nach dem Match gesagt, eigentlich wäre die Idee gewesen, wir gehen mal ein bisschen retour und lassen die anderen ein bisschen shooten. Und da behaupte ich immer noch, sie geben nicht so gut. Ist nicht so gut aufgegangen.
Wobei, er hat ja auch noch behauptet, Fußball sei keine Mathematik. Oder? Da hat er mich noch an Karl-Heinz Rummenigge erinnert. Ich habe gedacht, den müssen wir nie mehr für holen, den Satz. Fabio Celestini hat ihn wieder vorgeholt. Mhm. 2007 war das, Spitze gegen den Otmar Hitzfeld. Und der Fabio Celestini hat also tatsächlich nach dem Match gesagt, Fußball ist keine Mathematik. Man kann nicht gut spielen und verlieren und umgekehrt. Ja, am Schluss ist es dann doch Mathematik, wenn wir dann am Ende von der Saison Punkte miteinander zusammenrechnen. Also, ja, ich habe jetzt irgendwie die Sicht von Basel, ja, ich bin ein bisschen skeptisch gewesen, als ich die Reaktion gehört habe.
Basel ist ja immer noch Spitzenteam. Auch wenn man so auf die letzten 5 Matchresultate anschaut, denkt man, in jeder anderen Liga wäre es ein Mittelfeldclub. Ich habe jetzt noch probiert, ein bisschen etwas herauszufinden, was mich positiv stimmt aus Basler Sicht. Ich weiss nicht, an was es liegt, warum das ich. Ich denke, wahrscheinlich von dir kommt es nicht, dann mache ich es halt. Was Basel kann, und das beweisen sie bei dem 1:1, das sie schiessen, ist eins der wenigen Teams, die es schafft, ein Gegner, der im tiefen Block steht, auch durch die Mitte zu durchbrechen. Ich finde, sie sind über den Flügel, sind sie nicht so gut gewesen, weil sie zu weit draussen gewesen sind. Aber sie haben die Fähigkeit, in einzelnen Momenten eben durch einen Schakiri und dann legt er halt den Ball nur ab. Jetzt in diesem Match nicht jede Aktion ist ihm gelungen. Aber dort haben sie mit ihm und dann eben so einem Otele, der reinkommt, oder auch ein Traoré kann in der Mitte mal durchstechen, haben sie Spieler, die das können. Sie haben es jetzt in den letzten Matchen nicht immer so gezeigt, aber die Fähigkeit haben sie immer noch. Und da stechen sie aus dieser Liga raus. Das ist das, was sich IB jetzt abspricht. Das haben sie bis jetzt noch nicht gezeigt. Und was jetzt auch noch für Basel spricht, ist das Programm. Es sind jetzt noch 5 Matches nach der Nationalmannschaftspause. Und von diesen 5 haben sie Winti auswärts, GC und Yverdon daheim. Es ist jetzt nicht so, dass sie GC daheim bis jetzt extrem häufig geschlagen hat in dieser Saison.
Du weißt ja, wer der Römi-König ist.
GC, genau.
Neue Jahr, GC, ja.
In Basel haben sie sogar 1-0 gewonnen.
Richtig.
Damals. Aber immerhin, sie haben von den letzten 5 Matches haben sie 3 gegen die letzten 3. Und da könnte man noch ein paar Pünktchen mitnehmen, wo dann, wenn man die obersten 6 untereinander schütten, vielleicht am Schluss eben noch Gold könnte wert sein. Die Match haben sie bis jetzt noch nicht gehabt.
Jetzt würde ich aber noch schnell entgegnen, man ist ja so sehr abhängig vom Scheck, oder? Da sind wir uns einig. Und vielleicht hast du auch seine Entwicklung angeschaut in den letzten Wochen, wenn er nicht punktet und nicht trifft und auch keine Vorlagen leistet, wird es sofort schwierig in Basel. Das würde jetzt dagegen sprechen, dass Basel so eine wahnsinnige Tiefe hat und jeder in der Lage wäre, so einen tiefstehenden Block zu spielen. Also ich glaube, da sind wir dann immer wieder beim Sherdan Shaqiri. Und ja, also
er shootet ja. Also natürlich ist es mit ihm. Natürlich sagen, sonst wären sie ja zu 10 auf dem Platz. Also ist ja klar, dass sie da mitrechnen.
Er shootet, ja. Aber man ist sehr davon abhängig von ihm, dass die Performance bei ihm da oben bleibt, wo sie ist. Und sie hat jetzt in den letzten Spielen, ist er dann doch nicht mehr so dominant gewesen, jedem Match. Also einfach so ein bisschen als
Du bist mir das jetzt einfach kaputt reden. Nein, ich habe sonst gefunden, es ist leider, sage ich jetzt mal, ein verdienter IB-Sieg gewesen, absolut von der Chance her. Das kann man, die zweite Halbzeit habe ich von Basel eigentlich ein bisschen enttäuschend gefunden. Also sie schiessen zwar das Goal, aber auch nachher entscheiden sie sich wie nicht, gehen wir jetzt gerade aufs Zweite oder gehen wir tief? Und dann machen sie etwas dazwischen und das ist natürlich ideal gewesen für IB.
Wie würdest du jetzt die letzten paar Matches anschauen? Resultatmässig sind sie eher Mittelmass, oder?
Ja, ich finde...
Wir haben da schon von ersten Fragen, ist jetzt das eine Krise? Ist das, in Basel geht es ein bisschen schneller zur Krise als an anderen Orten. Wie siehst du denn die Ausgangslage jetzt von Basel nach dem schmerzhaften 1-2 gegen IB?
Sie spielen mittelmässig. Ich habe gefunden, das Göpp-Spiel in Garus, das schaffen sie gerade noch, das umzubiegen. Also dort haben sie lang wirklich richtig nicht gut ausgesehen. Wobei ich das Gefühl habe, der Adrian Ursea, damit ich das mal hier noch gesagt habe, also ein Superleague-Club, wo der jetzt nicht auf der Liste hat, als vielleicht potenzieller künftiger Cheftrainer, begriff ich nicht. Also der spielt mit Garus, mit einem Aufsteiger in der Challenge League.
Er hat einen guten Lehrmeister gehabt, habe ich mir sagen lassen.
Genau, die guten Freunde Lucien Favre.
Richtig, hat abgefärbt, aber ich gebe dir recht, also das ist schon sehr überraschend gut formiertes Team mit allen Zusatzelementen, die man sich eigentlich wünscht. Finde ich auch, müsste ein Kandidat sein. Also,
ja.
Werden wir noch Provisionen kassieren an dieser Stelle, wenn man den Weg schafft, die Super League.
Vermutlich leider nicht. Ja. Aber ich meine, schon dort habe ich gefunden, okay, jetzt können sie kippen. Aber was sie schon immer noch haben, sie können eine gewisse Wucht entwickeln. Das hat man jetzt auch gesehen gegen IB. Sie haben Spieler, die wollen. Also es ist nicht so, da hat dort, glaube ich, schon Bock. Sie haben Spieler, die einfach aus Situationen, eben dann Otele hat dann mal ein Match drin, wo du denkst, yes, das geht, was machst du? Aber dann hat er halt auch wieder, oh, ich meine, also der Speed, den er hat bei diesem Goal, das ist ja unfassbar, oder? Also,
ja, muss ich jetzt auch als eher kritischer Beobachter sagen, das hat mich überzeugt. Von A bis Z. Das war wirklich eine sensationelle Aktion gewesen. Und dann auch noch die Vista haben, den Ball vorbeizulegen. Das macht er wirklich sensationell. Am Schluss einfach, ja, ist es dann brotlose Kunst gewesen, wenn man am Schlussresultat anschaut.
Ja.
Aber ich will jetzt nicht mehr in dieser Wunde reinbohren.
Nein, es ist schon gut. Ich habe aus Eibensicht, weil du Eibens jetzt wieder zum Meisterfavorit gehörst, es ist auch der Treibsand vorne dran, es sind immer noch viele Teams, die sich alle gegenseitig eben nicht nur Punkte wegnehmen, sondern auch Punkte schenken, freundlicherweise. Aber wenn du da ist gut, Eibens ist wieder Meisterschaftskandidat Nummer 1. Gehen wir zu Zürich gegen Luzern.
Zürich gegen Luzern, ja.
Zürich gegen Luzern, 3-2. Donat Rudani trifft das erste, macht das erste und das letzte Goal, aber dazwischen hat der FCZ 3. Dort, ich meine, was für eine Startphase vom FCZ, was für eine Startphase. Irgendwie nach ein paar Sekunden steht schon einer live vor dem Yannick Brecher. Ob es denn Offside gewesen war oder nicht, habe ich gar nicht nachgeschaut. Nach 5 Minuten ein riesen Geschenk von Jean-Philippe Gebamin. Und dann macht Luzern das 1-0 und dann habe ich gedacht, okay, das ist es jetzt eigentlich gewesen, weil Luzern hat die letzten Matches das immer gemacht, tief gestanden, der Druck aufgesogen wie ein Schwumm und dann machen die irgendwann mal noch einen Konter, zumal der Mario Frick in der Luzerner Zeitung am Tag vorher eigentlich angekündigt hat, wie er wird spielen, nämlich auf die freien Räume warten vom FCZ und die bespielen und so. Und dann habe ich gedacht, ja, da sind sie jetzt, die Räume. Und er hat nach dem Match auch gesagt, das Spiel sei eigentlich wie gemult gewesen für sie nachher, nach dem 1-0. Und dann kommt es aber ganz anders. Also ich bin sehr überrascht gewesen. Also die erste Halbstunde war unglaublich irgendwie ein merkwürdiges Spiel gewesen. Unstrukturiert, aber noch lustig zum Zuschauen durch das. Und dann ist es verdient den FCZ-Sieg geworden.
Das ist ja auch ein bisschen ein Merkmal von Zürich, oder? Das Unstrukturierte. Das ist ja übrigens auch der Mario Frick gewesen, der gesagt hat, er sei fast ein bisschen Fan von Zürich. Also er hat sich nicht als Fan geoutet, aber er hat es...
Mario Frick ist von allen Spitzteams,
ja, von allen Spitzteam, aber die hat er besonders stark rausgehoben. Also, wo mit Favoriten aufzählt, hat im Blick hinter im Grossen mit ihm, ist er dann eigenständig noch mit Zürich gekommen. Zürich haben wir jetzt nicht zum Favoritenkreis gezählt. Er hat gefunden, ich sage, wahnsinnig dynamisch, wild. Er will eigentlich gerne auch ein bisschen so wild sein mit seinem Team. Und ja, bei Luzern merkt man dann halt schon, oder? Einerseits ist das sehr lobenswert. Sie sind ja der Nachwuchstrophy mit grossem Abstand voraus, oder? Da kommen andere Teams auf knapp 100 Minuten mit dem Nachwuchsspieler. Und sie setzen ja sehr auf eigene und Leute, die in der Akademie ausgebildet sind, aber die haben alle keine Erfahrung. Und das merkst du irgendwie. Also ich habe so das Gefühl, es ist dann schon ein bisschen Unkonstanz drin. Also bei allem Respekt, sie haben eine riesen Saison angelegt für mich. Aber das hat man in dem Spiel wie ein bisschen gesehen, auch im Schnellverfahren, oder? Dass man dann doch nicht so stabil ist gegen eine Mannschaft wie Zürich, die für mich unberechenbar ist in jeder Beziehung. Du hast es am Anfang geschildert. Also teilweise bietet die Räume an hinten. Man hat einmal wieder Umstellungen, oder? Das sind Leute in der Innenverteidigung, die sonst nicht dort sind. Und ja, dann die Fehler. Gebamin ist so ein Kandidat, macht aber auch viel gut. Das wird ich an dieser Stelle auch noch gesagt haben. Also, ist für mich eine Woche voran, ist er im Mittelpunkt gewesen mit seinem Hands. Er hat schon eine gewisse Aura und Stabilität, aber ja, sie sind einfach sehr fehleranfällig. Sagen wir es mal so. Bietet in jedem Match. Und ist vom Top zum Abgrund ist es ein kurzer Weg in Zürich.
Ja, ich habe mir aufgeschrieben, gerade kurz bevor es 1-1 fällt, hat Luzern eigentlich die Chance, ein 4 gegen 1 kommt und spielt aus der eigenen Platzhälfte. Und schafft es nachher, also man kann den Ball irgendwo eigentlich anspielen und es gibt eine Kontersituation, aber nein, sie schaffen es. Irgendein hat das Gefühl, er sagt, vielleicht ein Offside bleibt stehen, dann kommt der Steilpass und die Chance ist weg. Nachher fällt es 1-1. Es hat Szenen gegeben, wo der Thibaut Glitsche das Gefühl hatte, von der Mittellinie müsse er jetzt mit einem Flachschuss probieren, ein Goal zu schiessen, weil der Yannick Brecher inzwischen irgendwie schon wieder Neuer praktisch auf höherer Mittellinie steht, weil er die Räume muss schliessen, oder? Ah, das ist einfach nicht, das ist einfach unbedarft von Luzern. Also, ja. Sie haben dort riesige Chancen gehabt, wenn sie dort ein bisschen sauberer, ein bisschen klarer sind in ihren Situationen, müssten sie eigentlich das 2-0 schiessen. Aber, was der Mario Frick noch gesagt hat, ja, das FCZ hat die Räume super überlagert. ich habe jetzt gedacht, links hat halt einfach der Tiganix gespielt und das ist der schlechteste Spieler.
Ja, du bist hart ins Gericht gegangen mit ihm.
Ja gut, bei uns ist ja, wir haben ja nicht das 10er-Notensystem. Mm, ja, und ja, wenn man an drei Goal mit Gegengoal mitbeteiligt ist, beim letzten noch ein Tunello bekommt.
Ja, wobei, ja, er hat unvorteilhaft ausgesehen. Der Ballet müssen wir jetzt aber schon auch mal ein bisschen einen Mittelpunkt drücken, was er dort aufführt. Wenn er den Ball links-rechts zieht, mit dem Ball zum Tunnel ansetzt, bevor der Gegenspieler überhaupt in der Lage war, die Situation zu erkennen, und schließt etwa eine Sekunde später ab, das würde ich sagen, ist...
Das ist unverteidigbar gewesen.
Eines der Highlights vom Wochenende. Ich würde das jetzt nicht schmälern, indem ich seinen Gegenspieler zum Zwerg degradiere. Aber ich gebe dir recht, er hat nicht so gut ausgesehen, hat einen schwierigen Abend gehabt, der Luzerner Linksaussenverteidiger. Aber ich finde, der ein oder andere Moment von Zürich, den können wir durchaus würdigen. Und der Ball ist für mich einer, ja, der hat auch schon schwierige Nachmittage gehabt. Ich glaube, eine Woche vorher hat man ihn müssen auswechseln. Nach 45 Minuten, da ist ja dann der Ricardo Muniz relativ schnell zur Stelle, wenn es nicht so läuft. Er greift ein. Aber in dem Moment, ja, das hat einfach genau zu dem Pass, wo ja der Frick über Zürich sagt, unberechenbar, dynamisch, das hat sehr dynamisch gewirkt und unberechenbar, also zu unberechenbar für seinen eigenen Verteidiger, ja.
Ja, es ist so, irgendwann mal in der Mitte, in der ersten Halbzeit habe ich gedacht, es ist so lustig, es ist, wie wenn das Spielfeld in Zonen einteilt, also man kann es ja in Zonen einteilen, wenn man will. Die Mitte hat eigentlich Luzern völlig im Griff gehabt, also die zentralen Mittelfeldspieler, Pius Dorn hat mir wahnsinnig gut gefallen in diesem Match. Ja. Haben eigentlich jeden Zweikampf gewonnen und haben eigentlich dort die Chancen, die nachher vorne verdattelt worden sind, zum Konter rausgearbeitet. Und auf dem Flügel hat der FCZ regiert, wie wenn, also dort sind sie die Könige gewesen. Ja. Und es hat so eine Szene gegeben, und ich glaube, das ist Zürich 0-1 hinten. Ich hatte Steven Zuber dann zum wichtigsten Spieler irgendwie gewählt. Wir dürfen dann immer noch der Beste und der Schlechteste machen und so, weil wir ja da. Weil wir alle eigentlich lieber wollen Lehrer werden.
Ja, das wir uns sind nicht unglaublich gerne beurteilen.
Genau.
Ottmar Hitzfeld hat immer gesagt, das ist der ganz grosse Unterschied zu euch und mir. Ich muss einen Entscheid fällen und Konsequenzen tragen. Ihr trefft ihn im Nachhinein, wenn alles schon passiert ist. Aber das ist jetzt nun einfach mal so, da man uns ja nicht in die Super League-Kabine einlässt. Genau, uns teilhaben lässt an der taktischen Vorbesprechung. Dann müssen wir es halt im Nachhinein beurteilen. Ah ja, zurück zum Zuber.
Ja, ich habe Steven Zuber genommen, obwohl er diesmal kein Goal und kein Assist hatte. Aber es hat so eine Szene gegeben, da ist irgendwie, sie haben einen Freistoß links aus, also nichts, wo man jetzt der Gefährliche, aber der Steven hat gefunden, wir müssen jetzt vorwärts shooten. Wir müssen da ein bisschen Druck aufsetzen, wir sind 0-1 hinten, es läuft nicht so gut. Und der Schuljahr hat sich irgendwie der linke Stulpe, also wirklich in einer Akribie zurechtzupft, dass man gedacht hat, jo, also doch, das ist... Das ist offensichtlich sehr wichtig, dass dort alles, dass alles es nicht schubert. Genau, vielleicht hat er ein Haar eingeklemmt gehabt, wobei die Fußballer sind ja alle rasiert wegen Massieren. Und dann ist das Team zu ihm gegangen und hat gesagt, hey, jetzt, wir shooten jetzt im Fall. Geh du dich führen, geh bewegen. Und ich finde, er hat schon einen wahnsinnig, einfach einen guten Einfluss auf die Mannschaft.
Absolut.
In dem, dass er vorausgeht und Leistung bringt, aber auch die Leute und nicht zusammenschießt, aber wir, schon aufrüttelt.
Sind wir uns im Gegensatz zum Basel-IB-Thema, sind wir uns da einig?
Ja, schade.
Schade, aber ich kann dir da nicht widersprechen. Ich habe mich unlängst mit dem Sportchef, mit dem Malenovic unterhalten, zum Thema Zuber. Er hat mir dann mehrfach gesagt, das ist eigentlich mein hungrigster Spieler, den ich habe. Ist einer von den Ältesten und ist der hungrigste. Geht voran, zieht alle mit. Der Muniz, der ja sonst nicht bekannt ist für Supplessen und feine Zwischentöne, hat mir dann auch gesagt, menschlich, 1A und ist wirklich so eine integrative Figur. Also kommt mit unter Vorbehalt von der Südkurve zum Verein und gilt intern eigentlich mittlerweile schon längst als Leader, der wirklich vorangeht und eben im Training das vorlebt, Sonderschichten einlegt. Und ich glaube, eben, wir können ihn wirklich nicht nur auf Goal reduzieren und auf Aktionen.
Die hat er ja auch.
Die hat er auch noch, kommt bei ihm noch dazu, oder, dass er die Goal dann noch macht. Und auch, Entschuldigung, auf dem Platz sehr flexibel einsetzbar. Ist vielleicht ein bisschen, manchmal kommt ihm das nicht zu passen, oder? Dass er Frontmann muss spielen, im Mittelfeld links, rechts, im Zentrum. Aber ich glaube, all das nebendran, das ist, glaube ich, für ihn, also dort spielt er eine sehr, sehr, sehr gute Rolle. Und topfit. Also, wenn wir all diesen Daten glauben dürfen, ich habe nicht überall Zugriff.
Ich würde sagen, die laufen jetzt hier bei dir an.
Die laufen, die rattern da runter, die Daten. Ich bin direkt verbunden mit dem Milos, seinem Datensystem. Nein, es gibt Daten, wo wir auch Zugriff haben können. Dort ist er unter der Top 2, Top 3 intern. Und dann gibt es noch andere Laufdaten, Top Speed. Und einfach Fitnesswert, die offenbar 1A sein müssen. Also, ich glaube, der Königstransfer zahlt sich für Zürich aus. Gerade in diesen schwierigen Situationen, die drin gesteckt sind in den letzten Wochen.
Ja, und jetzt sind sie ja, jetzt haben sie den Sprung wieder über den Strich geschafft und Luzern muss jetzt ein bisschen schauen, oder? Hat wahnsinnig gut ausgesehen. Ja. Die haben jetzt aber viel schwierige Matches hintereinander. Ich traue Luzern immer noch zu, dass sie sich dort oben halten. Sie werden andere Mannschaften mit ihrem Konzept wieder ein bisschen an Problemen. Sie sind auch in der zweiten Halbzeit, sie könnten es 2-2 schießen, sie haben eine gute Chance. Ja. Sie sind in der zweiten Halbzeit nicht mehr so massiv unter Druck gewesen. Aber ja, du merkst halt, was noch lustig ist, beide haben irgendwie vorne in der Mitte, so im Sturm, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel los. Und beim FCZ fehlt der Perea. Und da ist ja der Monis dann auch grossartig für uns. Er tut ja dann da nicht irgendwie verklausuliert schwätzen, sondern er sitzt dann an und nach dem Match sagt, ja, das Problem habe ich immer noch nicht gelöst. Oder hat der Schuja am Anfang vorne auf den Neuner gestellt, dann hat er gemerkt, das geht überhaupt nicht, dann hat er wieder den Zuberführer gemacht, wo dann ein bisschen, ja, macht denn das Zeug, aber hat noch seine Qualitäten, wäre eher so ein bisschen hinten dran.
Wie nimmst denn du den Moniz eigentlich wahr? Also weißt, jetzt ist er so ein bisschen aus dem Rampenlicht rausgezogen worden, oder? Also,
keine Schirmwürfe mehr.
Es hat keine Schirmwürfe mehr gegeben. Es sind nicht irgendwelche sonstigen Sachen passiert. Er hat sich auch nicht mehr zu den Schiedsrichtern müssen äussern oder dürfen äussern. Sagen wir es mal so. Er hat gleich noch einen schönen Satz gesagt, dort mal nach dem Servet-Spiel. Zu viel Computer und Plastik, oder? Ich finde es ja dann nochmal noch herrlich, wenn er aus dem Slang raus dann das gleiche Sachen auf den Punkt. Für mich ist er wie so eine Erscheinung, ungefiltert, oder? Ohne PR-Beschönigung. Vielleicht ist es darum auch mal ein bisschen das Risiko als Verein, wenn er dann gerade direkt auf uns losgelassen wird. Aber für mich ist das noch schon eine spannende Figur. Also weißt du, wenn es nicht so läuft, wirkt er irgendwie wie aus einer anderen Zeit. Und ja, kann man dann noch so? Und wenn es läuft, nimmt man ihn so als Farbtupfer wahr. Wie siehst denn du ihn? Wir haben ja nicht so oft Zugang direkt zu ihm.
Ja, ich würde eigentlich schon gerne lange mal ein grosses Interview mit ihm machen. Ja,
schon
100-fach angefragt und 100-fach abgesagt worden.
Wenn wir jetzt den Aufruf via Podcast starten,
ich glaube, es funktioniert nicht.
Chillo soll ja auch zuhören, habe ich mir sagen lassen. Dass am Schanzengraben der Podcast auch konsumiert wird, ab und zu. Ich glaube, wir werden es weil Fans wären, glaube ich, so einer Figur sehr stark interessiert, wo ungefiltert auftritt und wo sie intern ja auch offenbar einen Job macht, der sehr respektabel ist.
Ich finde es spannend, der Fußball, den er jetzt aufbaut, oder? Man hat ja am Anfang von der Saison, habe ich das Gefühl, auch lost, also, eigentlich ein Fußballspieler, den er gar nicht unbedingt so will. Mhm. Er hat mit dieser Innenverteidigung, wo er relativ langsam war und wo er relativ tief hat lassen stehen, hat man aber viel Punkte geholt. Nachher hat man gesagt, nein, man will ein bisschen höher stehen, man will wilder spielen. Das hat überhaupt nicht geklappt. Das war aber kein Zufall. Also, wenn man noch den Lugano-Match im Kopf hat, wo irgendwie jeder Steilpass eine Goalchance war und man denkt, ja gut, wenn die Verteidigung so aufgebaut ist, geht es nicht. Jetzt hat man im Winter nochmal einen Umbruch gemacht. Ich finde immer noch, es ist ein Risiko gewesen. Also sie haben gambelt. Ja, der Gamble scheint jetzt aufzugehen, weil sie rechtzeitig gerade noch in den Flow reinkommen.
Absolut.
Was ich nie weiss, aber das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht in dieser Mannschaft bin, gibt es bei ihm einen Moment, wo du als Spieler das Gefühl hast, ich mag nicht jeden Tag auf 200% oben. Da geht es nicht um Leistung, sondern dass immer alles irgendwie mit einer wahnsinnigen Intensität muss ausgelegt werden.
Immer, also,
es brennt immer, ja, es ist immer Feuer da.
Es ist immer Betriebstemperaturen sind hoch.
Ja, und,
sind hoch, ja.
Und jetzt hat er wieder eine neue Mannschaft, in Anführungszeichen, und jetzt läuft es wieder, und dann ist, wenn das jetzt Erfolg gibt, dann läuft es ja eh weiter. Oder wenn du gewünscht, ist es ja eh super.
Da, aber es ist nach wie vor ein Auf und Ab, oder?
Also, ja, also sie sind...
Es ist noch nicht lange her, da man sich... Eben, haben wir über den VAR diskutiert,
genau. Und
die Heimniederlage gegen Genf.
Genau, also vor dem...
Out, oder? Also, es ist natürlich ein High-Risk-Game, oder? Und Top 6, da müssen wir, glaube ich, nicht darüber diskutieren. Wenn das nicht der Fall ist,
wäre nicht so gut,
ne? Dann müssen wir es nachholen.
Ja. Und
dann
vor dem...
vielleicht wieder über den Muniz reden, ja?
Vor dem Luzern-Match haben sie von den 4 Siegen, die sie hatten, sind 3 gegen Iverdon und Winterthur gesehen. Also so. Aber wir sind schon wieder. Wir sind wahnsinnig kompakt unterwegs. Ich möchte trotzdem gerne noch über St. Gallen gegen Lausanne reden. Erstens, weil mir der Mario Frick mehrfach gesagt hat, ich soll wieder mal weißes Ballett sagen zu Lausanne. Ich glaube, er hat es leicht als Kritik.
Okay, hast du da Kritik rausgehört?
Ich habe leicht die Kritik rausgelassen.
Kritik haben wir es zu. Offensiv beworben, das Projekt Lausanne.
Genau. Ja. Ich habe gefunden, ich als Lausanne offensichtlich jetzt Liebhaber, ich ziehe das jetzt durch. Vielen Dank, FC St. Gallen. Ich meine, Lausanne ist am Boden gelegen, man hat sich zusammenwischeln und in die Abstiegsrunde schicken in diesem Match. Und man macht alles, um das weiße Ballett wieder zu tanzen.
Gut. Weil einer auf dem Parkett relativ früh komplett Orientierung verloren hat. Im St. Gallen-Liebli. Wir wissen, von wem du redest.
Bastian Thoma.
Ich spiele seit langer Zeit Fußball. Ich war lange bei den 30 plus. Und dann musste ich erkennen, dass 30 plus vielleicht nicht mehr das richtige Paket ist für mich. Jetzt gehen wir zu den 40 plus. Aber ich hätte mir dann ziemlich viel müssen anhören lassen, weil ich relativ früh im Match weitgehend unbedrängt, so einen Rückpass spiele. Und dann noch mit dem Ausser ist. Also, eine grössere Einladung in so einem Match, wo es um so viel geht, kannst du einfach nicht machen, oder? Also, da frage ich mich, ich war der, der das in Wort fassen, das Spiel. Und habe mich gefragt, wie da die Analyse am nächsten Tag ausfällt.
Macht man eine lange Videoanalyse oder kommt der schon mit dem Kuchen in die Garderobe?
Ja.
Das Faszinierende ist, wenn man denkt, es ist ja nicht einmal so, dass er nicht sieht, dass der andere kommt.
Nein.
Er dreht sich ja um, er macht es ja richtig, er sieht, der andere kommt hinten.
Ja, und dann spielt er ihn aber nochmal die Vorstellung anschauen, wie er den Ball spielt. Also es ist für mich ein Mysterium in so einem Moment. Und eben nochmal, du hast es vorher angesprochen, man könnte den Gegner doch in eine ungünstige Lage versetzen, sagen wir es mal so. Und dann gibt es dann noch einen zweiten Moment, da müssen wir uns jetzt, glaube ich, auch nicht mehr outen. Wir sind beides Alvin Sanchez Socios Anhänger. Wenn er dort Jordi Quintilla austanzt, also der, wenn wir schon beim Tanzen sind, also beim ersten oder zweiten Schritt, ist der Gegenspieler auf dem Rücken gelegen, oder? Ist er ausgerutscht. Und dann kommt ein Schlenzer. Wir haben im Büro noch lange gewährleistet, ob es dann noch abgefälscht war, ist eigentlich uninteressant. Unerheblich, es war einfach ein Sanchez-Goal wie im Bilderbuch. Also alles drin, alles das, was man bei ihm innen interpretiert, haben wir da gesehen. Also für mich 2 Tage nach dem ersten Nazi-Aufgebot.
Ich wollte sagen, der Murat Yakin hat noch gesagt, wir bieten ihn jetzt mal auf und schauen, wie er damit umgeht.
Ja, und wenn wir jetzt aus dem ableiten können, wie er damit umgeht, dann dürfen wir uns noch viel freuen. Also der Stefan Anschon bezeichnet ihn ja als legitimen Nachfolger von Shaqiri. Ich finde jetzt, das sind grosse Worte, wenn man dann Shaq seine Karriere angeschaut hat. Da braucht es dann schon noch ein bisschen mehr als ein paar Zaubermomente in der Super League. Aber er hat eine Leichtigkeit, die ich einfach schon lange nicht mehr gesehen habe in dieser Liga. Also wir können über alles, über schlechte Rasen und Niveau und X und Y diskutieren, aber wenn ich dem zuschaue, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der ab dem Sommer das auch noch in einem Umfeld machen kann, wo ihm vielleicht nicht jeder wohlgesinnt ist und wo jeder ihm zujubelt, wenn er in die Garderobe reinkommt. Er ist für mich das ist extra klasse.
Ich gebe jetzt dazu noch einen Kontrapunkt, weil ich auch ein Match gesehen habe, wo ich dachte, okay, wenn der Gegner ein bisschen physischer dran geht als der Jordi, der wahrscheinlich merkt, das könnte ein schöner Moment werden für die Schweizer Liga. Und wir holen hier eh nicht mehr in diesem Match.
Ja, Mensch, er ist in der 20. Minute schon dermassen gastfreundlich eingestellt gewesen.
Ja, nach dem
und hat natürlich auch einen Schweizer Fußball im Hinterkopf gehabt, dass wir ja immer wieder darauf angewiesen sind, dass neue Juwelen auftauchen.
Er ist ein Fußballliebhaber und denkt, auch komm jetzt. Ich habe ihn schon gegen physischere Gegner gesehen, die mehr auf den Füßen getrampt sind, wo er dann amix, wo man schon merkt, okay, da braucht es noch etwas. Aber das ist ja okay, also so, der soll sich entwickeln und das ist super, um ihm zuzuschauen. Das ist ein Spieler, der wirklich einfach Spass macht. Ja.
Der Manje hat mir dort noch etwas Interessantes erzählt. Er ist ja so in sogenannten Fußballkäfig aufgewachsen in Lausanne. Das sind so so kleine Spielfelder mit Banden rundherum. Und dort gibt es keine Schiri. Und dort ist die Altersdurchmischung frei. Also dort sagst du, als Junge musst du einfach lernen, den Ball behaupten. Das würde jetzt ein bisschen gegen das sprechen, dass er dann, wenn es ein physischer wird, dass dann die sofort, dass das sofort schwierig wird für ihn. Also er hat das wie verinnerlicht. Dass er, wenn er den Ball mal holt, dann musst du ihn heben, weil er gesagt, sonst siehst du ihn nie mehr. Eben, ein Schiri hilft er nicht, weil es keinen Schiri gibt. Und das ist wie so ein bisschen, im Grundrepertoire drin. Das werde ich noch häufig unterschätzt, dass er eben noch relativ, stark ist in der Ballbehauptung und auch in der Balleroberung. Ich würde jetzt ein bisschen gegen das sprechen, aber ich weiß schon, was du meinst.
Sind wir wieder beim Jerdan Shaqiri?
Ja.
Weil der Jerdan hat ja mal, geschildert, wie er als kleiner Knopf und das ja im, wortwörtlichen Sinn, einmal war, go mitschuten in August, auf einem Platz, wo es dann auch darum gegangen ist, wo dann auch halt, wenn du als kleiner Schwelle mitschuten hast, hast du halt müssen durchbissen. Ja. Also von dem her haben wir da schon wieder eine Parallele
wir
gefunden.
Wir haben eine Parallele.
Der Carlo Letizia shootet plötzlich wieder.
Ja, ich habe mich auch...
Der streikende Lausanne-Goli.
Ja, ich bin ehrlich gesagt auch überrascht gewesen, als ich den im Goal gesehen habe. Weil wir ja vorhin etwa 4 Wochen lang keinen Konsens mehr gefunden haben miteinander. Also ich wundere mich eh ein bisschen. Es ist ja nicht die einzige Klausel in der Schweizer Liga. Es gibt ja auch noch scheinbar einen anderen Spieler von GC, Giotto Morandi.
Dort hat es X-Spieler gegeben, ja, da sind sie losgeworden.
Wo irgendwie nur auf eine gewisse Anzahl spielt, darf kommen und dann kommt es zur Vertragsverlängerung. Er ist ja dann auf der Bank gehockt, eine Woche voran. Oder? Und jetzt ist alles ein bisschen so sibyllinisch gewesen im Nachhinein. Der Letiz hat nicht wollen hinsitzen, also nicht wollen kommen und darüber reden. Also der ist wortlos von dannen gezogen. Der Manje hat gesagt, man hätte miteinander die Situation angeschaut. Jeder macht mal einen Fehler und man kann den Fehler auch korrigieren. Ein Vertrag hat sich irgendwie nicht verändert. Also ich habe schon das staune ich schon ein bisschen, das ist ein bisschen ein Mysterium, oder? Also, man muss quasi mit einem Detektiv aussenden ins Wattland, um herauszufinden, was ist wirklich der Hintergrund? Was hast denn du gehört in dem Fall?
Ich habe gar nicht gehört. Wir sind vorher auf die Lösung gekommen, dass der Ludovic Manje einfach ein Spielerflüsterer ist.
Ja,
und
offensichtlich.
Hat, jeden Tag ist wahrscheinlich mit einem Strauss Rosen.
Meinst du, es langt der Strauss Rosen
mit
Carlo? Letizia.
Mit Tulpen, weil jetzt Frühling ist.
Ja, ja.
Und dann hat der Carlo einfach Freude gehabt und nachher gedacht, ja,
oder verlängert die Badeferien.
Jetzt ist es eigentlich doch schön hier am Genfer. Jetzt kommt wieder Frühling, sieht es auch wieder ein bisschen anders aus.
Ja.
Vielleicht, ist es das. Also, beim Giotto Morandi scheint man es auf anderem Weg irgendwie zu lösen. Der hat ja eine Schambeinentzündung gehabt. Das ist überraschenderweise
betont, dass das wirklich auch so war.
Genau, das ist etwas, das ist so wie Migräne. Man hat es und es macht einem weh, aber es gibt halt nichts, wo man es sieht daran, irgendwie medizinisch gesehen.
Also zumindest das ist, glaube ich, beim Lausanne-Goli.
Nein, der hat ja...
Der ist da relativ konsequent gewesen in dem Bereich, oder? Also ist da sehr transparent gewesen, wieso dass er jetzt nicht spielt, oder?
Hat er zuerst behauptet, dass ich verletzt? Also, und
hat man oder hat er?
Okay. Auf aber, Social Media und du hast wieder gesagt, nein, da ist du
okay, da ist man nicht sich verletzt. Nicht ganz einig. Da hat es zuerst eine interne Absprache gebraucht.
Eine Hakan-Jakin-PSG-Situation gewesen für
ja, es ist einfach ein Boulevardstoff vom Feinsten. Es ist die super. Klausel, also eigentlich sind wir Anhänger von diesen Klauseln.
Aber es hilft los, also es hilft los an schon, wenn sie der Letti zu ihm
gehen. Hat ja noch einen Big gesehen. Also St. Gallen hat es dann doch noch den Stand gebracht, einen Schuss anzubringen in den 90 Minuten. Vom Witzig. Und der ist entschärft worden von der Nummer 1 von Lausanne. Hat jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel verändert im Ausgang von dem Spiel, aber es hilft, wenn Nummer 1 im Goal steht. Da müssen wir, glaube ich, nicht darüber diskutieren.
Und jetzt müssen wir uns noch ein bisschen Sorgen machen um St. Gallen. Ich finde, die haben wirklich, ich meine schon, ja, das letzte Spiel, das sie gewinnen, ist also, sie fangen total schlecht an und dann wird ihnen der Sieg geschenkt. Ja. Das ist im Moment sowieso, wer weniger brutale Fehler macht, als der Gegner gewinnt im Moment Match. Das ist also ein Fehler von mir, die hilft. Aber, und dann kommen sie auf das Heimspiel, das ist wirklich eben, das ist jetzt wirklich richtig, ein richtiges Wiesenmarkt.
Man hat ja nur Wissen, im Wissen, dass sie in den Jahrestabellen, wo wir ja immer wieder mal drauf schauen, einfach eher im unteren Teil angesiedelt sind. 14 Punkte, glaube ich, geholt von 30 möglichen. Also Enrico Maaßen, da würde ich mir dann ein bisschen Sorgen machen, wenn man anschaut, was sie für Ambitionen haben. Wie das Spiel verläuft, eben gegen einen Direktkonkurrenten, nicht parat. Da schallt bei mir immer ein bisschen die Alarmglocke, nicht parat. Ist die Ansprache schon verpufft oder das Publikum nervös? Also es muss offenbar recht laut geworden sein zur Halbzeit. Und die St. Galler sind ja eher ein Publikum. Ich denke, wenn die Mannschaft sich zu 100% verreist und man richtig sieht, sind sie jetzt nicht, gehören sie jetzt nicht zu der allerkritischsten Zunft unter den Schweizer Fans. Also das ist eigentlich
so. Der Alex Frey und der Marco Strello schauten,
ja,
für die Schweiz.
Ja, das ist, wenn die Schweiz antritt, dann ist die grüne Brille ist weg. Dann sieht man es vielleicht ein bisschen kritischer. Und wie du es ja richtig erwähnt hast, die zwei Spieler haben ja damals für den FCB.
Sie sind nicht für St. Gallen unterwegs.
Sie sind nicht für St. Gallen unterwegs. Genau. Gewesen, sind, ja, dann wir das jetzt mal ausklammern. Aber ich glaube, wenn St. Gallen spielt, ist es schon nicht so, dass man dort einfach gerade jedes Mal
von Anfang an Publikum
empfangen wird mit Pfiff. Und sie spüren das. Und ich glaube, auch der Aussetzer in Winterthur, wenn du schaust, was Winterthur für eine problematische Rückserie spielt und wie schwer sie sich tun und St. Gallen mit 4-0 zum Stadion ausgeschossen haben, also, wenn, dann hätte ich mir, dann wäre ich, glaube ich, als Vereinsoberhaupt, wäre mir vielleicht durch den Kopf gegangen, ob ich irgendwie sie nicht mit dem ÖV heimschicken.
Das ist nicht gar nicht so weit.
Wäre gar nicht so weit, oder? Wäre gut möglich gewesen. Der Busfahrer hätte schon mal vorfahren können. Und ein bisschen früher ins Bett. Aber, nein, einfach in dieser Kombination, solche Resultate und dann der Auftritt. Und ich habe das wirklich, ich habe mit mehr als einem Auge geschaut, das Spiel, oder? Ich habe nicht mehr darauf gewartet, bis mal ein Moment kommt, wo St. Gallen aussteht, wo sie Zugriff bekommen. Es ist für mich nicht der FC St. Gallen, der dann eben einen Gegner mal in eine hitzige Schlacht verwickeln kann. Es ist sowieso so ein bisschen unterkühlt. Das Ganze hat unterkühlt gewirkt. Und ja, man hat dann auch keinen Plan mehr gehabt, keinen Einfall. Dann ist es einmal 0-2 gestanden. Okay, ja.
Ja, die anderen bekommen dann noch eine rote Karte, ja, wo man sogar noch könnte darüber diskutieren, ist das wirklich das letzte Mal?
Das haben wir jetzt grosse Gegner ausblendet, dass sie noch in Überzahl gewesen sind.
Da haben sie 0,36 Expected Goals sich erarbeitet.
Also, ja, und das ist ja oft so, du schaust einen Match und hast das Gefühl, ja, der hat eine riesen Chance gehabt. Da deckt sich sogar meine Wahrnehmung live mit den Zahlen, mit den Advanced Stats, wo man hinterher wirklich alles kann belegen kann. Qualität von der Chance. Und da hat's jetzt, also da haben zwei Augen gelungen, um herauszufinden, nein, es ist wirklich einfach qualitativ unzureichend in einer mega schwierigen Lage, mega schwierigen Situation. Ja, nicht erfüllt. Also Spielnote, was geben wir da? Teamnote, zwei.
Und sie haben jetzt IB auswärts, Luzern auswärts, Servette daheim, Lugano auswärts und dann, wenn es vielleicht schon gar nicht mehr darauf ankommt, haben sie noch Sion daheim.
Was würde das bedeuten für den FC St. Gallen, nicht unter den Top 6?
Grundsätzlich für den FC St. Gallen, er würde es überleben, aber ich glaube, für das, was sich der Club intern als Ziel gesetzt hat und für das Zeichen, was sie
jetzt letzt erlebt haben, europäische Ausflüge,
hat Spass gemacht, ich glaube,
mit
oder?
Mit dem Appetit kommt der Hunger, oder mit dem Hunger der Appetit,
mit dem Essen kommt der Appetit. Ich meine, du holst nicht den Champions Armee, um nachher irgendwie...
Ja, vielleicht auch sehr verkrampft. Also jetzt die ganze Zeit das Thema mit Superliga-Rekord, es braucht er noch ein Goal und dann hat er dort den Penalty geschenkt bekommen, also ein internes Geschenk, oder? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, der hat für mich auf der ganzen Linie enttäuscht. Im Spiel gegen Lausanne, den habe ich gar nicht gesehen. Also, wenn ich nicht das Telegram gemacht hätte, wäre mir nicht aufgefallen, dass der anwesend war. Und das, ja, wenn man von Rückkehrer redet, oder? Eben IB, der reagiert hat, Zürich, der einen zurückgeholt hat. Und dann muss ich sagen, ja, von dem, was man sich eigentlich am meisten versprochen hat, ist jetzt, ja, also, Gesamtbilanz am wenigsten gekommen.
Ein wunderschönes Goal und, ja, und sonst.
Ja.
Nicht mehr so viel. Los, wir sind schon bei drei Viertelstunden.
Ja,
oh, wir haben noch ganz viel. Du hast ganz schnell, hast du etwas wollen sagen zu deinem Meisterschaftskandidat Servette, der gegen Yverdon 2-3 verliert. Das auch zu Recht. Also auch, ich schaue da immer
hast du auf
Expected Goals 0,85 zu 1,5. 3 zu Recht verloren. Thomas Häberli, wie immer, komplett unter dem Schuss von der Tribüne Genève, aber ich glaube, das ist, seit er dort Trainer geworden ist.
Die Tribüne Genève ist sehr, sehr kritisch mit Leuten, die aus der Deutschschweiz kommen.
Ich glaube, die Tribüne gesagt, die schon auch noch gerne den ersten Meistertitel seit 26 Jahren. Mhm. Und sie
obwohl der Häberli übrigens sehr gut Französisch redet, gell?
Also, er spricht sehr gut Französisch, ja, sehr sicher gut. Viel besser wie ich.
Sehr gut Französisch.
Sie haben 135 Jahre gefeiert, was ich auch schon wieder finde, das ist so ein bisschen wie wenn du mit 112 Goal sollst Rekordtorschütze sein. Ja. 135 Jahre, was ja, ist das?
Man findet immer einen Anlass zum, genau, zum Faire la Fête. Genau. Die Zuschauer sind gekommen, über 15'000. Das ist ja für Genf, ist das ja
Weltrekord praktisch, ja,
ja. Weihnacht und Ostern und alles miteinander, wenn so viele Leute kommen. Obwohl es die Mannschaft eigentlich verdient hätte. Spätestens nach dem Gap-Sieg. Und ja.
Noch ganz etwas zum Fest. Und nachher dürfst du der Rasen war so gestaltet, dass ich mich gefragt habe, ob der Platzwart eins von diesen Pilzli gegessen hat, die auf dem Rasen offensichtlich wachsen. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann irgendwie nicht mehr gesehen, weil er dann einfach sein wahres Ackerwesen gezeigt hat. Und jetzt 2-3. Meisterschaftskandidat.
Ja, nach dieser fiesen Attacke gegen den Platzwart bin ich so sprachlos, dass man jetzt aufs schwächste Glied im Umzug muss losgehen in Genf. Wir werden ihnen ja kein Alibi geben. Nein, ich habe mir den Match auch angeschaut und musste sagen, ja, der Marquesano hat gelangt, um sein Schachmatt zu setzen. Der Mann ist 34, der war Meistermacher bei Zürich. Jetzt ist er vielleicht Liga-Erhaltmacher von Yverdon.
Der Roberto Baggio von Yverdon, hat der Paolo Tramezzani gesagt.
Ja, Paolo Tramezzani hat natürlich noch ein Flair für die italienische Grössen. Das war ein schöner Vergleich gewesen, aus Sicht von Marquesano. Wir müssen vielleicht mal umgekehrt noch in Erfahrung bringen, wie der Baggio das findet, dass man mit einem Yverdon-Spieler vergleicht. Nein, Marquesano macht in den letzten 7 Spielen, glaube ich, 7 Scorepunkte, ist für mich Topfigur, wäre noch einer für den Zürich, oder? Nein, Scherz beiseite.
Die haben jetzt dazu.
Servette, ja, ich habe mich ein bisschen täuschen lassen. Ich habe gedacht, wenn die einzige Konstante, die wir haben in der Liga, wenn die auf Platz 1 ist, Fußball ist Mathematik, oder bei mir, dann haben die eine reelle Chance, Meister zu werden. Im Hintergrund zieht der René Weiler die Fäden, er, der dort Cup-Sieger geworden ist, mit einer wunderbaren Goalie-Auswechslungsaktion. Ein sehr ein schlauer Kopf, der im Hintergrund dafür sorgt, dass der Häberli arbeiten kann und dass die vielen Angriffe abprallen von der Tribüne Genève. Und als ich die gesehen habe in Zürich, habe ich mir gedacht, Stefanovic in der Mitte, der hat die Vista, der hat irgendwie ein Auge. Servette hat einen guten Eindruck gemacht, solid und eben ungeschlagen. Ungeschlagen, 9 Spiele ungeschlagen. Ich glaube, 5 Siege hintereinander hergelegt. Und dann kommt Yverdon. Ja, Mario Frick, müssen wir nochmal zitieren, er erinnert sich immer an die Serie B, an die düsterste Zeit in der Serie B, wenn die Mannschaft käme. Also hat es nicht irgendwie
positiv gemeint.
Mega ekelhafte Mannschaft, Yverdon auf dem ganzen Platz präsent, oder? Schwärmen aus, ein 1-1, überall spielst du 1-1. Und trotzdem, es ist Yverdon. Die Mannschaft kämpft gegen den Abstieg. Servette hat die Chance, die Liga, die Leaderposition auszubauen. Enttäuschend. Enttäuschend. Und ich habe die Szenen im Kopf, wo der Legowski loszieht. 5 Genfer als Begleitschutz. 5 von Servette sind im unmittelbaren Umfeld von ihm. Er läuft und läuft. Das ist nicht der Cristiano Ronaldo. Das ist der Legowski. Furztrochen abgeschlossen, 3-1. Der Mist war geführt. Und da muss doch irgendwie einfach, da frage ich mich, was eben Liederfluch und all das Zeug, ja, da kannst du nachher sicher 100 Anekdoten bringen in dieser Saison, aber da ist für mich einfach, da fehlt irgendwie die letzte Konsequenz und sie sind ja nicht müde gespielt. Es ist ja nicht so, dass die 3 Matches haben in der Woche.
Nein, jetzt haben sie clever verhindert.
Ja, und dass man es dann irgendwie nicht auf den Platz bringt, weil der Platzwart ein Pils zu viel konsumiert hat, das glaube ich auch nicht. Also Iverdon hat ja müssen irgendwie zur Rand schlagen kommen mit dem.
Gut, für Iverdon ist jeder Ausflug in ein anderes Stadion ist wie ins Wembley-Stadion
ja,
zu kommen.
Gut, ja, das ist so.
Genau. Also, nur mal schnell mit Antonio Marcusano, 8 Spiele, haben sie 4 Siege geholt und im 13 Punkte, also ein Schnitt von 1,625. Vor in 20 Matchen haben sie 18 Punkte geholt, ja. 0,9. Ich glaube, ja. Das kann man, das zählt.
Ja. Den Baccio wird es einfacher.
Das heisst, GC geht in Richtung mit 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 geht in Richtung Barrage. Ich meine, es hätte vielleicht die eine oder andere Chance gegeben, um vielleicht ein Goal mehr zu schiessen gegen Sion, der eine rote Karte bekommt gegen meine Lieblingsnummer.
Ja, ich kann sagen, das ist ja für dich, also eigentlich, ist ja, das ist also persönliches Drama, muss ich da abgespielt haben, wo du das gesehen hast.
Ich bin heulend zusammengebrochen.
Ich nehme an, du hast das Bild immer wieder angehalten und geschaut, ist die Hand wirklich am Ball und ist es im Strafraum gewesen? Da hat man dann auch den Wahr gebraucht, um zu merken, es ist nicht im Strafraum gewesen. Thomas Oral hat ja dann nachher noch gesagt, er hätte im Fall lieber den Penalty genommen als die Rohkarte. Ich weiss auch, warum dass er das gesagt hat. Ich bin zwar nicht sicher, ob man ihn dann verwertet hätte, den Penalty. Wir denken dann, Brian, lass mich.
Mhm.
Der Mann, der von Schalke gekommen ist.
Mit dem Siegergame von Schalke.
Hat das 1-1 implementiert in Zürich. Ich bin nachschauen, ich gebe es zu, ich habe es nicht auswendig gewusst, ich habe ihn vorher nicht auf dem persönlichen Radar gehabt. 1. März 2024 gegen Paderborn hat er ein grosses Ereignis zelebriert, hat das Goal gemacht. Das war sein letztes Goal gewesen. Und wir haben eine Szene gehabt, der 86. Minute. Klar, der Ball prallt zurück vom Pfosten. Du weißt nie, wo er herprallt. Aber irgendwo ist er in seine Richtung gekommen. Völlig überrascht. Und das leere Goal sprangelweit auf. Und in so einer Situation, das tut er richtig weh. Und da kann draussen der Oral stehen. Er ist mit der Reputation von Sandhausen gekommen, hat dort nicht lange überlebt. Und jetzt hat er bei GC X unentschieden. Also er glaub, fängt dreimal verloren. Zweimal, musst du mich korrigieren.
Ich habe jetzt nicht im Kopf, sorry.
Er hat die Welt nicht mehr verstanden. Und dort war es ja noch 0-1 gewesen. Also hast du davon ausgehen, dass der Grottenkick noch verloren geht. Das war ja wirklich ein Grottenkick gewesen. Das kann es nicht anders sagen. Und, ja, das ist dann für GC so, schon sehr, sehr, sehr bitter. Und dann immer da, wo dann plötzlich die Match gewinnt, oder? Er gewinnt durch die 96. Minute. Und nachher, ja, wenn du die Szene siehst, ja, dann kannst du draussen anstellen, wer du willst. Hast du Pep Guardiola ist das falsche Beispiel jetzt gerade aktuell. Nein, dann kannst
der verliert ja auch nur noch.
Der verliert auch nur noch. Nein, ich mache immer wieder unentschieden. Ja. Komisch. Es ist wirklich ein GC-Drama gewesen, von ganz wenigen Zuschauern, wie fast immer.
4'000
immer? Ja, immer mehr als 1'000, fast 1'000 mehr als in Lugano. Aber ja,
also sie haben ja vor der Pause haben sie auch noch Chancen. Der Adama Boyang hat auch Chancen. Nestor Irankunda, wo alle sagen, ja, der kommt und macht doch die Schweizer kommt Liga kaputt.
Noch, ja.
Der shootet ja toll. Goal geschossen hat er bis jetzt 0. Und man hat es auch gesehen, warum. Gut, einmal trifft er noch die Pfosten. Und am Schluss ist es halt wieder der Mucci, der das Goal macht. Ist schon noch faszinierend.
Der Joker, der aus Lugano gekommen ist, den ich auch zuerst nochmal anschlagen musste. Was hat der eigentlich für einen Weg hinter sich? Ja, und es hat extrem viele Leihspieler, die von irgendwo hergekommen sind.
Nicht.
Nein, der gehört ihnen. Mhm. Ein junger Joker. 6 Rahmen hat er, glaube ich, schon auf dem Konto. Und wenn er den macht, also dann müsste eigentlich der Lassme dann noch vielleicht bei ihm noch eine Privatlektion gehen und nochmal nachfragen, wie man das genau macht. Nein, das ist eigentlich die Szene vom Nachmittag aus Sicht von GC. Erfreulich, dass das einer ist, wo das Fußballerleben noch vor sich hat. Ob er dann das ewig bei GC wird haben, ist dann in Frage gestellt. Aber ja, viel positive Momente hat es wahrscheinlich nicht gegeben. Können wir, glaube ich, so festhalten.
Ja, also eigentlich doch für alle GC-Fans. Wir schwätzen dann nächste Sendung vielleicht wieder ein bisschen mehr über GC. Übrigens. Aber ich habe gefunden, sie müssten ja den Match gewinnen. Sie spielen den Match eigentlich gut.
Ja, sie haben gut gespielt und Sion hat sich vor allem weit zurückgezogen und eben dann kommt noch die rote Karte, hat sich nochmal verändert, die ganze Ausgangslage. Aber ganz ein kleiner Hoffnungsschimmer für GC, für alle GC-Fans. Es gibt da einen im Verein, Tugra Turhan, 17. Übrigens vom Erstliga-Leader GC, du 21 ist Leader, also völlig souverän, die werden zurückkommen in die Promotions League. Der Mann hat 17 Goal geschossen in 12 Erstliga-Matches. Jetzt kann man sagen, ja, ist nur Erstliga, aber mit 17, so eine Quote, hat er schon in der Super League getroffen. Ich glaube, der Oral hätte noch einen in der Hinterhand, falls es dann...
Vor Brian.
Ja. Also ein kleiner Hoffnungsschimmer. Er ist zur Zeit, glaube ich, angeschlagen, aber der wird wieder zurückkommen. Ja, was haben wir noch?
Wir haben noch ganz hinten Uli Forte, Abstieg.
Ja, Uli Forte. Ich glaube, zum Uli das Highlight gegen St. Gallen und nachher der Tiefpunkt von der Saison, 96. Minute, roter Teppich ausgerollt. Ich meine, ich sehe nicht recht. In Iverdon, 1-2. Und das, glaube ich, das... hängt im Knick. In Lugano, glaube ich, weitgehend chancenlos. Lugano hat das im Griff gehabt. Lugano kommt selber aus einer mega schwierigen Situation raus. Ein Spiel im anderen in Sand gesetzt. Auf eine Art und Weise ausgeschieden gegen Celje, wo man wahrscheinlich tagelang noch Kopfweh hat. Ja, Winterthur sieht nicht gut aus.
Nein, dafür trifft der Georgios Koutsias. Nachdem sich überlegt hat, ob in Lugano die Führung schon auseinanderbricht, ab der Frage, ob sie einen Stürmer noch hätten müssen holen.
Hat man doch einen bekommen von Chicago.
Der trifft jetzt. Leider hat es nicht gelangt, um in der Conference League weiterzukommen. Das hätte der Schweiz durchaus können helfen. Vielleicht
wenn wir das noch schnell, das müssen wir noch schnell, das müssen wir ganz kurz aufgreifen. Das Drama, oder?
Also...
also, ich bin bestätigt worden, dass einfach Fußballer aus der Schweiz... oder zumindest mit einem Liebling von einem Schweizer
Verein. Sobald sie unter Vertrag sind.
Ja, Mühe haben, wenn sie zum Elfmeterpunkt schreiten müssen. Also ich meine, das Penaltyschüsse, was nie hätte dazu kommen dürfen. Also da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Da hat der VAR auch noch seinen Teil dazu beigetragen. Du kannst dann, glaube ich, noch kurz darauf eingehen, was vorher passiert ist, vor dem VAR-Entscheid, in wievielten Minuten?
In der 90. glaube ich.
90. Ja, wo man 90. Ein Dreiviertel bei ist man eigentlich im Viertelfinal gestanden. Ich glaube, es wäre nie einfacher gewesen für einen Schweizer Club, in einem Viertelfinal auf europäischer Ebene vorzurücken als dann. Dann kommt es zu dieser Aktion mit dem Haidari, der ausschwingt und noch den Gegner trifft. Alles eigentlich bereinigt. Penalty. Verlängerung. Wie viel Goal hat es gegeben? 5-4?
5-4, ja.
5-4, ja. Also der HC Lugano wäre, glaube ich, froh, würde sie jemals so ein Resultat herbringen. Die haben übrigens gegen Aschua 3-4 verloren daheim. Playout. Kleiner Abschweifer. Nein, Lugano. Ja, und dann das Penalty-Schiessen. Also einfach Entschuldigung. Florian.
Jo, ich bin auch kein guter Penalty-Schütze. Muss ich ganz ehrlich zugeben.
Wie viele Super League-Spiele hast du?
Null, gemacht? Leider. Null, vielleicht wegen dem.
Challenge League?
Auch ganz wenig.
Promotion auch League?
Null. Promotion. Erste Liga hat das damals geheißen.
Gut.
Ich glaube, zwei Einsätze.
Nein, aber das ist einfach jämmerlich gewesen, das Penalty-Schiessen. Klar, sie sind durch den Wind gewesen, oder? Ich meine, du bist emotional eigentlich schon im Viertelfinal. Aber nachher sich nochmal kurz fokussieren. Aber sie haben es dann doch mit Fassung gedreht. Also der Croci Torti hat sich dann auch wieder beruhigt und hat das souverän analysiert. Und ja, und dann haben sie nachher die Pflicht erfüllt, 2-1 gewonnen. Aber warten wir ab, was in Lugano passiert.
Also ich bin noch froh gewesen, dass... Das gefällt mir am Croci Torti, dass er selten... Er tut schon darauf hinweisen, was es für Ausreden, Möglichkeiten oder Erklärungen gibt.
Ja, nein, er ist rhetorisch gut.
Aber er sagt dann auch immer, okay, aber man hat es auch in den eigenen Füßen. Und ich habe es nicht geglaubt, ich musste zurückscrollen, weil ich habe in unserem Chat einfach reingeschrieben, ja, bevor dem Penalty hatten sie viermal die Chance, den Ball mit einem Flachpass in den eigenen Reihe zu behalten und sie schenken ihn jedes Mal weg. Dann bin ich zurückscrollen und tatsächlich... Innerhalb glaub's, von 45 Sekunden haben sie viermal die Chance, den Angriff zu unterbinden. Also man könnte auch noch den Passweg zustellen. Egal, es passt einfach zum ganzen Bild, das man abgegeben hat.
Fußball. Im europäischen Business. Also auf Lugano müssen wir nicht rumhacken. Sie haben einen sehr guten Parkour gemacht bis dahin. Oder? Aber das voran, das ist ja, für die Zukunft der Schweizer im Europacup ist eine ganz, ganz schmerzhafte Saison gewesen. Und ja, das Ende hat, wie du sagst, hat dann irgendwie gepasst. Und eben der Croce Torti ist für mich schon einer von den führenden Köpfen, für den führenden Trainerköpfe, wie er sich gibt vor dem Match, wie er, klar, emotional während dem Spiel, aber es hat eine Handschrift. Und wie er sich dann auch nachher kann, eben, du hast es jetzt gerade gesagt, wie er dann sich wieder schnell kann finden und sehr smarte Sätze von sich gibt, das ist für mich eigentlich der nächste Trainer, der müsste ins Ausland wechseln. Hat übrigens,
denke, der nächste Trainer für die Nationalmannschaft, habe ich gedacht.
Nein, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich würde sagen, er macht noch einen Zwischenschritt und geht zuerst mal seine Sporen abverdienen auf Club-Ebene. Hat übrigens zusammen mal mit dem Stefan Lichtsteiner, der jetzt bei Bonnstedt Trainer ist, in U21 geschottet.
Bei GC, oder?
Ja. Das vergessen viel mit dem Laden Petric, Molenovic, er hat auch noch mitgespielt in dieser Mannschaft. Ist auch noch eine spannende Konstellation, wenn man das jetzt nachträglich nochmal anschaut, was da bei GC an Trainertalent geschlummert hat. Nein, eben, Croce Torti. Der Abstreicher jetzt gegen Celli, aber er macht einen guten Eindruck, ja.
Und dann kommen wir zur Nationalmannschaft.
Eben zur Nationalmannschaft.
Wo zwei grosse Testspiele vor der Brust hat.
Yes.
Nordirland und Luxemburg.
Haben wir uns immer schwer da gegen Nordirland. Haben uns immer schwer da. Sweet Caroline wird dort übrigens vom Feinsten zelebriert, in der Originalversion.
Mhm.
Also,
nein, was,
du Nordirland
was, nicht
klein machen.
Was wünscht man sich mehr als Nationalspieler? Als die Pause mit zwei so Matches zu bringen, außer der Ardon Jashari.
Aber, Moment, man ist zuerst noch in Portugal.
Man ist in Faro in Portugal. Auch das, ein moderner Badeort an der Südküste von Portugal.
Ja, Ardon Jashari, Stichwort, ja.
Du bist ja im Kontakt mit Jashari-Umgebung. Du bist ja dabei gewesen, wo der Nationaltrainerin ist, besuchen, nicht in Brügge. Weil er wahrscheinlich nicht wollte sterben, weil Brügge sehen und sterben, sondern ist auf, was, auf Manchester
ja, im Umfeld vom Champions League-Spiel gegen City.
Er hat ein super Gespräch gegeben und darum kommt er jetzt auch nicht.
Ja, ich war dort dabei und ich habe die Dienstreise von Murat verfolgen und habe auch gesehen, dass er eigentlich einen klaren Plan hat mit ihm. Man hat ja lange nicht so genau gewusst, was spielt der eigentlich für eine Rolle? Wo will man den eigentlich integrieren? Also, ich meine, zwei Spielminuten, zwei Endrundenteilnahmen, 2022, letzter Einsatz in der Nationalmannschaft, dann x-mal auf der Bank, 10 Spiele auf der Bank verbracht, ohne eine Sekunde auf dem Platz stehen, dann noch in die U21 abgeben, was bei so einem Spieler natürlich dann sicher nicht auf wahnsinnige Gegenliebe stößt. Und dann, dann stellt man sich als Außenstehender die Frage, ja, ein Spieler, wo bei Brügge jetzt einen Schritt gemacht hat, wo Champions League gespielt hat, wo brilliert hat, wo das Lob vom Pep Guardiola eingeheimst hat, wo brillante Zahlen hat, dann fragst du dich, wieso kommt der nicht auf mehr Minuten? Dann kommst du schnell einmal auf die Situation, Granit Xhaka Freuler. Sie, glaub, 44 Spiele in Serie sind die gesetzt. Dann haben wir noch Denis Zakaria, Captain von Monaco. Wir haben Vincent Sierra, Captain von Toulouse. Wir haben jetzt noch einen Sohn im Aufgebot, der bei Parma eine überragende Saison. Also, die Dichte an valablen Kandidaten ist enorm gross. Also, ja, gut, zurück zu dem Gespräch in Manchester. Ich habe dann mit dem Murat hinterher geredet und habe so den Eindruck gehabt, doch, die zwei Parteien finden sich. Der Murat hat ihm einen klaren Plan offeriert oder dargelegt, was er mit ihm in den nächsten Monaten vorhat. Und dann sagt der Granit Xhaka ab, weil er Vater wird. Und dann ist für mich klar gewesen, jetzt ist die Bühne bereitet. Jetzt kann er einrücken und kann endlich zu den Minuten kommen, die er auch verdient hat. Und dann kommt das Aufgebot und er ist nicht dabei. Und, ja.
Also er sagt ja, er ist angeschlagen. Ich glaube,
ja, man muss zu seiner Verteidigung an dieser Stelle sagen, es gibt zwei Spieler in der Nationalmannschaft. Der eine ist jetzt eben nicht da, weil er Vater wird. Der hat 41 Match. Der zweite, der 41 auf 41 Spiele kommt, ist der Ardon Jashari. Weit über 3000 Spielminuten. Freulich und noch in eine ähnliche Umgebung. Ist natürlich der Vielspieler. Also man kann auf die Idee kommen, dass der mal eine Auszeit braucht. Der Granit hat sie. aus familiär bedingten Gründen. Der wäre ganz sicher gekommen. Das ist der Unterschied.
Der hat oder? Niemals eine Pause machen.
Ja, der ist einer, der nie Pause machen will. Und das kann man beim Ardon Jashari natürlich in den Raum stellen. Ja, warum jetzt hättest du die Chance, warum nützt es sie nicht? Oder? Und es ist wirklich ein Mysterium, ein bisschen, die Welt hat sich noch nicht gefunden. Oder? Und man merkt, dass vor allem die Zeit der SFV jetzt da wirklich alles unternimmt, um da nicht noch Öl ins Feuer reinzugiessen. Sie sind sehr defensiv gewesen, sie haben das zur Kenntnis genommen und der Murat Yakin hat das ja auch bei der Kaderbekanntgabe gesagt, dass man jetzt das berücksichtigt, dass er irgendwie eine Stelle hat, die entzündet ist. Und ja, jetzt war das Spitzenspiel noch gewesen, oder das Topspiel, Abschluss von der Vorrunde. Jetzt geht es in die Playoffs für Brügge und da ist er aufgelaufen und hat gespielt, oder? 88 Minuten. Und ja, dann bleiben ein paar Fragezeichen offen. Ich weiß nicht, wie du die Situation beurteilst.
Wir haben vorher, was haben wir gesagt, wir verteilen die Rollen verteilen. Ich bin dafür, er muss natürlich kommen. Weil er zum gegen Nordirland und Luxemburg spielt. Ich weiß nicht, ob die, also es gibt die Spielertypen wie der Granit, oder? Für den ist einfach klar, jedes Spiel, wo ich auflaufe und der Rekord boost sich nochmal auf und überhaupt. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen eine Generationenfrage ist, dass du vielleicht auch als junger Spieler heutzutage einen Berater im Hinterkopf oder im Ohr hast, im Ohr hast, wo die ganze Zeit, ja, deine Karriere geht noch so und so lang, es gibt überspielte Spieler, es gibt Spieler, die zu viele Minuten dabei haben, schon zu früh und so, die werden Probleme bekommen. Wenn er wirklich eine Entzündung hat, wo er jetzt das Gefühl hat, er braucht ein bisschen Pause, finde ich, okay. Aber mir dunkt so die ganze, aber ich bin bei den Gesprächen nicht dabei gewesen, aber so der ganze Weg, dass man so vorher noch nicht, vielleicht kommt er nicht, man weiss, man hört dann ja vielleicht kommt er nicht, man weiss es noch nicht, dunkt mich schon auf eine schwierige Situation hinzuweisen. Und dann gibt es noch die andere Sache, dass man könnte sagen, ja gut, dann kommst du mal mit, gehst mal auf Faro, machst 4 Tage von mir aus im Pool, schwätzt mal mit all diesen Dänen und Argentinier, wo ihre Schweizer Grosseltern irgendwie oder ältere Führer graben haben und jetzt mitschuten. Lernst schon mal die kennen. Bist vielleicht ja auch ein Spieler, der später mal eine Führungsposition übernehmen könnte. Also tust du doch das auch mal ein bisschen ausprobieren. Und da finde ich schon, hat es jetzt schon Argumente gegeben dafür, zumindest mal das Anfangsreisli mitzumachen. Mit einer Mannschaft, wo ja relativ viele neue Leute dabei sind, wo es jetzt so darum geht, so zu schnuppern, wie geht das, passt man
ja, überhaupt zusammen? Es ist ja auch so ein bisschen der Start vom Staff, wo ergänzt worden ist, vom Blackout.
David Galla,
richtig, genau. Das haben wir so ein langes Casting gehabt bei den Assistenten, das ist mir der Name entfallen. David Galla, wo es darum geht, ein bisschen herauszufinden, wer wie funktioniert. Da haben wir den Lukas Blondell, der ein Match gehabt hat, noch am Sonntagabend in der argentinischen Liga. Das dritte Mal von Anfang an auf dem Platz gewesen, glaube 4-0 gewonnen. Der reist von Südamerika an. Der hat wahrscheinlich ja auch noch 2-3 Gründe gefunden, um zu sagen, ja, also bei Boca ist es auch ein schwieriger Auftakt gewesen. Sie sind noch ausgeschieden in ihrem Copa Libertadores. Die haben richtig Druck, auch immer 50'000 Zuschauer, die sehr anspruchsvoll sind. Der reist an. Dann haben wir den Gartenmann, wo wir bis vor kurzem gar nicht gewusst haben, dass der einen Schweizer Pass besitzt, dass der existiert. Als Fußballer, sagen wir es mal so, gell?
Genau.
Nur die Nerds haben das gewusst.
Wenig Nerds gesehen
von recht, oder? Es sind sehr viele neue Leute. Und dann gibt es dann noch ein Sommercamp, oder? In Amerika. Und dort geht es schon um den Feinschliff, oder? Um die personelle Grundausrichtung für den Herbst. Und es ist jetzt wie eine Chance, zum Zusammenfinden und eine Chance für einen, der eben bis jetzt noch irgendwie keine Rolle gespielt hat, der jetzt sicher eine gespielt hat. Ja, es ist überraschend. Ich habe mich noch mit dem Brückensportchef unterhalten, mit dem Devi Rigo. Der hat ein bisschen die Sicht von Brügge dargelegt und hat mir relativ plausibel aufgezeigt, was da alles auf dem Spiel steht. Sie sind auf Platz 2, es gibt dort jetzt so eine Playoff-Runde, wo es um den Meistertitel geht. Und ja, kannst dir nicht mehr allzu viel Fehltritt erlauben. Und er sagt, wir sind absolut auf ihn angewiesen. Er ist der Schlüsselspieler, er ist der Dreh- und Angelpunkt. Also er hat von dem Spieler geschwärmt, was der für ein Verhalten an den Tag legt neben dem Feld, wie der angekommen ist im Team. Also dort kommst du wie so ganz ein anderes Bild über, als wir hier in der Schweiz haben. Schon noch spannend, die verschiedenen Welten. Und ich gebe dir recht, also es ist eine verpasste Chance für beide, zueinander zu finden. Also es gehört ja eigentlich zusammen. Also der Yashari, da müssen wir glaub, nicht drüber diskutieren. Der wird eine Rolle müssen spielen in dieser Nationalmannschaft. Aber die Frage ist einfach, welche und wann.
Und jetzt ist gerade vor der Carlo, wenn ich das letzte Mal Claudio genannt habe, unser Produzent, Entschuldigung, Carlo, schauen, ob unsere Kamera noch Strom hat. Sie hat, glaube ich, noch für genau 35 Sekunden Strom. Das ist doch ein super Moment zum Aufhören. Wir sehen, über die Nationalmannschaft werden wir vielleicht dann mit dem Tobi schwätzen oder du mit dem Tobi. Oder werden wir dann sehen, wenn die dann geshootet haben, der erste Riesenmatch und wenn sie den zweiten vor der Brust haben. Und wenn ihr uns wollt schreiben, dann macht das forza@blick.ch. Dünnt uns abonnieren, dort wo ihr uns loset oder schaut. Hinterlasst ein Like, das hilft uns wahnsinnig. Und zum Zeigen auch Tobi, dass wir auch ein paar Likes können einheimsen können. Dann werden wir nicht wieder entlassen, das ist doch super. Sven, ich danke dir vielmals für dein Debüt. Jetzt ab zu deinem Sohnemann.
Danke vielmals.
Dass dann jetzt zu lang irgendwie...
Wenn ich da auf die Uhr schaue, wird ein knapper Ritt zum Bahnhof.
Also dann Säckle und wir hören uns in einer Woche wieder. Ciao zusammen.